Wir haben heute das dritte der Klagelieder, das sich dadurch auszeichnet, dass es mit in der Ich-Form beginnt. Ich bin der Mann. Und es ist auch insofern länger, als jeder Buchstabe des Alphabets, mit dem ja auch die beiden ersten Kapitel jeweils Vers für Vers begonnen haben, dreimal benutzt wird. Also jeder Buchstabe hat drei Verse und die allerdings zum größten Teil recht kurz sind, aber dadurch ergibt sich ein etwas längerer Text. Was ein bisschen der Unterschied ist, dass wir neben all der Verzweiflung an dem Leiden in diesem Text auch mehr als in den beiden Kapiteln vorher ein bisschen Ausblicke auf Hoffnung oder ein Ansch erstes, ersten Anklang von Hoffnung vielleicht finden können. Das werden wir dann gleich noch sehen. Ja, der erste Midrasch ist zu den ersten drei Versen, die eben mit dem ersten Buchstaben, dem Aleph, sind. Diese drei Verse: Ich bin der Mann, der Armut sah unter dem Stab seines Zorns. Mich trieb und führte er in Finsternis und nicht in Licht. Aber zu mir kehrt er zurück, wendet seine Hand gegen mich den ganzen Tag. Und darauf geht der Midrasch jetzt ein. Rabbi Joshua von Sachnin im Namen von Rabbi Levi sagte: Ich bin der Mann, der Leiden gelernt hat. Gut ist für mich, was für dich gut ist. Ein Gleichnis von einem König, der über die ehrenwerte Frau zürnte und sie aus dem Palast hinausstieß. Sie ging und verbarg ihr Gesicht hinter einer Säule. Es fand sich, dass der König vorbeiging und sie sah. Er sagte zu ihr: Du hast dein Gesicht störrisch gemacht, das heißt mich erzürnt, und da ist impliziert: Was machst du jetzt also noch hier? Sie sagte zu ihm: Mein Herr König, so ist es schön für mich und passend und angemessen, dass sich keine andere Frau annimmt außer mir. Er sagte zu ihr: Ich bin es, der alle Frauen um deinetwillen abgelehnt hat. Sie sagt: Wenn das so ist, warum bist du dann in die und die Sackgasse gegangen und den Hof und an den und den Ort? Nicht für die und die Frau, aber sie nahm dich nicht an. So sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Israel: Ihr habt euer Gesicht störrisch gemacht. Sie sagten zu ihm: Herr der Welt, so ist es schön für uns und passend und anständig, denn keine andere Nation hat deine Tora angenommen, außer mir. Er sagte zu ihnen: Ich bin es, der alle Nationen um euretwillen abgelehnt hat. Sie sagten zu ihm: Wenn das so ist, warum bist du mit deiner Tora bei den Nationen werben gegangen? Aber sie nahmen sie nicht an, wie gelehrt wird, das ist ein berühmter Midrasch aus dem babylonischen Talmud im Traktat Abu Dazara. Zuerst erschien er den Kindern Edoms, wie geschrieben steht, und er sagte: Der Ewige kommt vom Sinai, strahlt ihnen auf von Seir. Das ist das Gebirge Seir im Gebiet von Edom. Und sie nahmen sie nicht an. Nämlich weshalb? Weil der Ewige weitergeht und nicht in Seir bleibt. Er warb für sie bei den Kindern Ismaels, und sie nahmen sie nicht an, wie geschrieben steht: Er erschien vom Berg Paran. Und Paran ist nach Genesis 21, der Erzählung von der Vertreibung Hagars und Ismaels, der Ort, an dem ist ja die Wüste, nicht der Berg Paran, wo sich Ismael niederlässt. Schließlich warb er für sie bei Israel, und sie nahmen sie an, wie geschrieben steht: Und du von den Unzähligen des Heiligen, von seiner Rechten ein Feuer des Gesetzes für sie. Und alles, was der Ewige gesprochen hat, werden wir tun und hören. Das ist ein Vers, der sehr wichtig ist, oft ausgelegt wird, in Reaktion auf die Gabe der 10 Gebote. Und das Überraschende ist eben die Formulierung: werden wir tun und hören. Die logische Folge wäre ja zu sagen: werden wir hören und tun. Und durch die umgekehrte Formulierung zu sagen: bevor wir uns genau bis zum Ende angehört haben, was man eigentlich von uns will, versprechen wir schon, dass wir es machen werden. Das ist also auch nochmal als Kompliment gedacht eigentlich. Eine andere Auslegung: Ich bin der Mann. Rabbi Joshua ben Levi sagte: Ich bin der Mann, das ist Hiob. Wie es heißt: Wer ist ein Mann wie Hiob, der Spott wie Wasser trinkt? Das ist eben auch der Ausdruck Mann, der gar nicht mal so häufig vorkommt in der Bibel, wirklich Gever, hier in diesen beiden Versen kommt. Und dann die Fortsetzung des biblischen Verses, also der Mann der Armut sah. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, die Versammlung Israels, also es ist Knesset Israel, wie es genannt wird, sagte, da er mich arm an Geboten sah, arm an guten Taten, brachte er über mich den Stab seines Zorns. Rabbi Berechja sagte, er machte mich stark, in allem zu bestehen. Du findest nach den 98 Zurechtweisungen, die es im Buch Deuteronomium gibt, das sind die schlimmen Drohworte, mit denen das Deuteronomium seinen Gesetzesteil abschließt. Aber da steht dann geschrieben, ihr steht heute alle da. Und der Targum, also die aramäische Übersetzung der Tora, lautet, ihr existiert an diesem Tag alle. Das heißt, Helden, die alles bestanden haben. Mich trieb er in dieser Welt, die Finsternis und nicht Licht genannt wird. Aber zu mir kehrt er zurück, wendet seine Hand gegen mich den ganzen Tag. Rabbi Shimon ben Lakish sagte, das lehrt, dass der Heilige, gepriesen sei er, in dieser Welt an den Gerechten verzweifelt, aber er erbarmt sich ihrer wieder, wie geschrieben steht, aber zu mir kehrt er zurück. Damit hat Rabbi Shimon ben Lakish eigentlich den Vers gegen den scheinenden Wortlaut interpretiert, denn zu mir kehrt er zurück im Vers will eigentlich heißen, dass Gott immer wieder zurückkehrt mit seinem Zorn. Und hier wird es immer, dass dasselbe Verb ist, das für die Rückkehr, für die Umkehr benutzt wird, wird es hier als ein positives Zurückkehren Gottes ausgelegt. Ja, sind dazu Anmerkungen? Frau Fichtbauer, melden Sie sich oder ist die Hand da? Nein, einfach, der hat das einfach so da. Okay.
Entschuldigung, dass ich jetzt mal nachfrage. Also wenn ich hier Hand senken habe, jetzt habe ich Hand senken, ist das bei Ihnen anders eingespeist oder angezeigt?
Also auf jeden Fall sehen wir jetzt Ihre Hand. Dann versuchen Sie es doch vielleicht einfach mal mit Hand heben, ob das Gegenteil passiert.
Und
Jetzt ist sie
jetzt?
weg.
Ja, und jetzt steht bei mir Hand heben da. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie mich öfters
Ja, dann
angesprochen
müssen Sie
haben.
es einfach umgekehrt machen.
Genau, es ist genau umgekehrt. So, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Es
Ja, und
ist
das ist eine
umgedreht.
Meldung von Herrn Schobes. Herr Schobes, klappt es mit dem Mikrofon?
Danke. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt auf der ersten Seite, wenn es da heißt, und sie nahmen sie nicht an. Ich wusste nicht genau, was das zweite sie bedeutet.
Die Tora
Ah,
ist damit
danke.
gemeint. Ja, das ist ein sehr berühmter Midrasch, wie wirklich beschrieben wird, wie Gott versucht, sozusagen bei allen Völkern seine Tora zu befolgen. Aber keiner besonders begeistert ist und manche Ausführungen sagen dann eben auch noch, die einzelnen Nationen fragen, was steht denn in der Tora drin? Und den einen wird gesagt, da steht drin, du sollst nicht morden. Und sie sagen dann, aber das ist ja unser tägliches Geschäft. Und den anderen wird gesagt, du sollst nicht stehlen. Und sie sagen dann, darauf können wir nicht verzichten. Und so findet also jeder seinen Grund, warum er irgendeines der Gebote nicht haben will. Frau Fichtbauer.
Ja, jetzt muss ich was Lustiges zufügen. Ja, ich kenne also diese Geschichten, ne? Warum also die Edomiter und ich weiß nicht was, ja, die Tora abgelehnt haben. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Also Mose kommt dann und sagt zu den Israeliten, es tut mir leid, ich habe ihn aber auf 10 runterhandeln können, aber Ehebruch ist immer noch drin. Wurde mir neulich erzählt. In der Sakristei erzählt bei uns, in der
Das
Kirche.
klingt so nach einem typisch jüdischen Witz, ja.
Ja.
Herr Müller?
Ja, aber denn auch diese Geschichte ist doch an für sich eine Abminderung des Wertes der Tora. wenn die anderen es nicht gewollt haben, aus welchen Gründen auch immer, und dann kommt das Angebot an Israel und die sagen, ohne es gehört zu haben, wir tun es. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen blind. Die wussten doch, das steht ja hier in dem Midrasch, dass die anderen es abgelehnt haben. Also wäre doch die logische Frage, was ist da los? Warum haben die nicht?
Ist eine interessante Bemerkung. Also der Midrasch will sicher sagen, Israel war im Gegensatz zu den anderen Völkern bereit, sich auf etwas einzulassen, was es nicht genau wusste. Aber natürlich kann man sich fragen, ja, wieso war die Tora etwas, was die Völker nicht wollen? Hier wird wahrscheinlich im Hintergrund der Gedanke stehen, weil die Völker eben keinen guten Weg gehen wollten und deswegen die Tora nicht wollten. Aber ja, ich denke, es ist auch vielleicht vor lauter Wunsch, die Treue Israels zur Tora zu zeigen, man zu einer gewissen Missachtung der Tora auch kommt. Das ist zumindest erwähnenswert, würde ich sagen, ja.
Ja, es ist so ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung für die Israelis.
Ja, und ich denke, das kommt natürlich auch daher, ja, die Tora ist das Einzige, was wir noch haben. Nach der Tempel ist zerstört, was ist noch da sonst? Und ja, noch irgendwie zu zeigen, dass man einen Wert hat. Und durchaus auch ein Ausschließlichkeitsanspruch zu sagen, wir wollen eigentlich gar nicht, dass jemand anders die Tora hat, wir wollen die auch als unseren Besitz haben. Und es reiht sich natürlich auch in die Reihe der Midrashim. Da hatten wir ja schon einige Beispiele da, die ich würde sagen, eine nicht ganz unproblematische Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel zeigt. Also Psychologen wären da eher sicher nicht so glücklich mit, wenn ein Ehepaar sich auf solcher Basis miteinander verständigt. Da ist schon ja auch vieles an Selbstaufgabe, an Masochismus vielleicht sogar ein bisschen dabei. Frau Fichtbauer.
Ja, weil Sie gerade Ehepaar erwähnt.
Jetzt kann man es.
Ja,
Ja.
werden die Ehepartner ja auch gefragt. Die lassen sich auf alles ein, was kommt. In guten und bösen Tagen. Ja, also weil Sie gerade das erwähnt haben, fiel mir das ein, dass das hier eigentlich eine Parallele ist. Die wissen ja auch nicht, auf was sie sich alles einlassen, was dann noch so auf sie zukommt und ob das das ist, was sie sich eigentlich vom Leben mit dem anderen Partner erwünschen. Ne? Ja, ist
Zumindest
auch
Israel kann das nicht wissen.
vorauseilender
Ja,
Gehorsam,
also
ja.
das ist genau das, was ich vorhin zu dem Vers in Exodus 24 sagte. Alles, was der Ewige gesprochen hat, werden wir tun und hören. Sich auf etwas einzulassen, von dem man wirklich nicht weiß, was da alles noch rauskommen kann. Und ob Gott das auch nicht weiß, das ist natürlich eine Frage, ob man Gott als allwissend sieht oder das auch dynamisch sieht. Aber ich glaube, die Midrashim haben schon eher die Tendenz zu denken, dass auch Gott manche Überraschungen in seiner Beziehung mit Israel erlebt. Ja, zu einem ganz anderen Aspekt kommen wir zu Vers 3,8. Wie ich auch schreie und flehe, verstopft hat er mein Gebet. Das ist natürlich auch eine sehr starke Aussage, dass Gott irgendwie dafür sorgt, dass er das Gebet nicht hört oder zumindest nicht erhörend. Wie ich auch schreie und flehe. Rabbi Acha sagte, jeder, der mit der Gemeinde betet, mit wem ist er zu vergleichen? Mit Menschen, die eine Krone für den König machten. Es kam ein Armer und gab seinen Anteil für sie. Was sagte der König? Wegen dieses Armen nehme ich sie an. Sofort nahm der König sie an und setzte sie auf sein Haupt. So ist es auch, wenn 10 Gerechte im Gebet stehen würden und ein Frevler unter ihnen. Was sagt der Heilige, gepriesen sei er? Wegen dieses Frevlers nehme ich ihr Gebet an. Und die Rabbanan sagen, wer nach dem Gebet der Gemeinde kommt und dann eben alleine beten muss, dessen Taten werden einzeln untersucht. Mit wem ist das zu vergleichen? Mit einem König, dessen Pächter und Hausgesinde mit Weinfässern hineinkamen, um ihn zu ehren. Und da kam einer am Schluss. Der König sagte, sein Weinfass soll verstopft werden, um dann eben untersucht zu werden. Wie ist ihm das passiert? Dadurch, dass er zum Schluss kam. So ist es auch bei jedem, der nach der Gemeinde betet. Seine Taten werden einzeln untersucht. Dementsprechend heißt es, wie ich auch schreie und flehe, verstopft hat er mein Gebet. Es steht geschrieben, Satam, eben das Wort für verstopft. Shetamu, ein Wortspiel, also mit denselben Konsonanten, weil beendet hat die Gemeinde ihr Gebet. Ja, da ist eben auch die Frage des Gebetes des Einzelnen, das Gebet der Gemeinde. Wie steht das zueinander? Dazu Anmerkungen? Herr Schobes.
Eigentlich müsste Gott doch froh sein, dass der eine, der den Termin verpasst hat, dann trotzdem noch hinterherkommt. Also wie zum Beispiel auch der Frevler.
Könnte man durchaus auch so sagen, denn er hätte ja auch auf sein Gebet ganz verzichten können. Ich meine, da steht vielleicht auch so ein bisschen fast schon als Selbstverständlichkeit hinter, dass man davon ausgeht, dass jeder Einzelne dreimal am Tag betet. Vielleicht alleine, aber das zumindest machen wird. Und hier wohl schon noch so ein bisschen die Tendenz ist, eben einzuschärfen, dass man nominell zwar damit seine Gebetspflicht erfüllt hat, wenn man alleine dreimal am Tag betet, aber dass es eben doch einen besonderen Wert des Kollektivs gibt, in dem sich sozusagen auch die Sünden neutralisieren. Aber ja, ich denke ja, der Einwand hat durch einiges für sich. Herr Müller.
Ja, ich verstehe auch nicht, was hier an für sich das Ziel ist dieser kurzen Erzählung. Ist das die Pünktlichkeit, dass einer eben um Uhr in die Synagoge kommt oder ins Gebetshaus? Oder ist es das kollektive Gebet?
Ja,
Warum ist
ja.
das kollektive Gebet mehr wert vielleicht?
Also ich denke, es geht mehr um Letzteres, jetzt nicht wirklich genau um die Uhrzeit, sondern darauf Wert zu legen, dass man mit der Gemeinde, mit dem Kollektiv betet. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr häufig auftaucht in den Gebeten. Warum das so wichtig ist, es gibt Teile des Gebetes, die kann man nur als Gemeindegebet sagen. Und als Einzelner nicht. Das steht sicher auch dahinter und sicher auch der Wunsch der Rabbinen, eben ja, eine Institution als Gebet, als Gottesdienst zu haben. Das ist der Gedanke. Und ich glaube, was hier dazu führt, ist der anstößige Gedanke, dass hier der Klagende sagt, wie ich auch schreie und flehe, verstopft hat er mein Gebet. Also irgendwo ist er ja die Beschwerde. Ich schreie und ich flehe und das natürlich als Gebet verstanden. Und trotzdem wird es nicht nur erhört, sondern nicht erhört, sondern es kommt vielleicht gar nicht mal bis zu Gott. Und vielleicht ist auch so ein bisschen der Versuch da, dieser Aussage einen Teil ihres Stachels zu nehmen, indem man sagt, das passiert ja, weil du alleine gebetet hast. Wenn du mit der Gemeinde gebetet hättest, wäre es vielleicht erhört worden. Also es hat sicher hier eine eher etwas, also sowohl eben den Versuch, diesen Vers etwas zu entschärfen, als auch durchaus eine erzieherische, pädagogische
Ja,
Absicht,
ja.
Leute dazu zu bringen, dass sie zum Gemeindegebet
Ja.
gehen.
Ja, das wollte ich also auch gerade sagen. Also ich sehe das als pädagogische Maßnahme. Und als pädagogische Maßnahme. Denn wenn der Einzelne in seiner Isolation eventuell auf Dauer bleibt, verliert er seinen Glauben. Also der Glaube lebt auch von der Gemeinsamkeit, von gemeinsamen Ritualen. Und sonst könnte er verloren gehen. Also ich denke, dass das irgendwie für mich jedenfalls dahinter steckt, ja, als pädagogische Maßnahme letztlich, ja.
Naja,
Und
das wäre.
aber mit diesem Hintergedanken, auf Dauer geht das nicht gut. Und wenn der Schlendrian dann einbricht, das ist auch keine gute Angelegenheit. Und so könnte ja jeder dann schließlich darauf berufen, ich kann ja einfach alleine beten. Nein, also das gemeinsame Gebet, ja, hat auch einen Vorteil. Wobei auf der anderen Seite natürlich das gemeinsame Gebet auch zum Ritual deformiert werden kann. Das ist die andere Seite, ja.
Naja, aber das Kernproblem, Frau Fichtsauer, ist doch, woher weiß ich als Beter, ob als individuell oder als im Kollektiv, woher weiß ich überhaupt, ob mein Gebet erhört oder verstopft ist und wann weiß ich das? Ja.
Man hier ist sicher die Annahme, weil das Elend bestehen bleibt, geht man davon aus, dass Gott das Gebet nicht erhört hat. Aber natürlich ist es schwierig, das festzulegen.
Na, manchmal ist eine gewisse Zeit dazwischen.
Da ist die Frage, wie lange Gott braucht. Also auch in Ägypten hat er ja nicht sofort die Israeliten erhört. Da sind ziemlich viele Kinder im Nil gelandet, bis es so weit kommt, dass Mose Pharao auffordert, die Israeliten ziehen zu lassen. Also, das ist natürlich auch eine Frage, dass man sagen kann, vielleicht muss ich eben noch weiter schreien und flehen und vielleicht funktioniert es dann. Das stimmt sicher auch. Ja, aber es wird im Judentum wirklich immer sehr stark betont, wie wichtig das Gemeindegebet ist. Und sicher ist eben auch die Gefahr da und vielleicht auch gerade in einer Zeit, die ja auch noch wenig gedruckte Gebetbücher, Bibelausgaben hatte, dass also ein Einzelner sich dann wirklich auf sein Gedächtnis auch verlassen muss für Texte, spielt vielleicht auch mit. Und umgekehrt eben sicher auch der Gedanke, wenn das jeder sagen würde, hätten wir kein Gemeindegebet mehr. Dann haben wir ziemlich schnell nicht mehr 10 Leute, die ja notwendig sind. Und da gibt es nämlich auch einige Aussagen, wo es heißt, in einer Stadt, wo wirklich ganz sicher ist, dass ein Gemeindegebet zusammenkommt, also mit Sicherheit einige mehr als 10 Leute da sind, da ist es strittig, ob dann noch der Einzelne darüber hinaus verpflichtet ist zu kommen. Also, wenn die Gemeinde sozusagen groß genug ist. Aber ebenso, was kann einreißen, und wenn es jeder macht, dann funktioniert es halt nicht mehr. Frau Krüger-Dumm.
Es könnte ja auch noch sein, dass das Kollektiv dadurch erhört wird, weil sie den Frevler nicht ausschließen, sondern ihn auch zu ihrer Gemeinschaft trotz des Zu-Spät-Kommens aufgenommen haben. Wäre
Auch
auch ein Gedanke.
das wäre eine Möglichkeit. Es wird ja auch gerade in der Yom Kippur-Liturgie, wo ja wirklich auch viele Leute kommen, die sonst nie in die Synagoge gehen und auch sonst nicht Gebote halten, da wird tatsächlich ganz formal am Anfang gesagt, und es ist uns heute erlaubt, mit den Frevlern zu beten. Dass also sozusagen keiner ausgeschlossen werden soll. Wobei natürlich da auch die Frage ist, woher wissen wir, wer Frevler ist? Also kennt man den Einzelnen wirklich so genau, dass man das sagen kann? Und ist diese Entscheidung wirklich jedem so klar? Aber ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir sehen niemanden als unwürdig an, unserer Gemeinde beizutreten. Und de facto ist es ja auch wirklich jeder, der technisch gesehen Jude ist, kann zu den 10 Leuten mitgezählt werden. Da ist also eben bei den meisten Orthodoxen müssen es 10 Männer sein. In egalitären Gemeinden werden Männer und Frauen mitgezählt. Aber jedenfalls wird da nicht nachgefragt, ob man Frevler ist oder nicht. Und manchmal wirklich in Gemeinden, die Schwierigkeiten haben, 10 Leute zusammen zu bekommen, oder wenn gerade die Zeit knapp wird, dass die Gebetszeit vorbei ist. Da kann man in Jerusalem durchaus auch Leute auf der Straße stehen sehen, die suchen, ob sie noch jemanden einfangen können, sozusagen, der bereit ist, der Zehnte zu sein. Und da wird natürlich überhaupt nicht nachgefragt, wie es mit der Frömmigkeit aussieht, sondern wirklich einfach nur so technisch mitgezählt.
Wobei man natürlich auch nicht weiß, wie gerecht die Gerechten sind.
Auch das, ja. Ich denke, das ist ja geschrieben sozusagen aus der Perspektive, dass Gott das weiß und einfach auch zum Zweck der Erzählung, aber dass wir das selber nicht so genau wissen können, wer gerecht ist und wer nicht gerecht ist, denke ich, das ist klar.
Okay.
Frau Fricke.
Ja, ich denke, der Gebetsinhalt ist aber vielleicht auch ein anderer, wenn ich alleine bete. Das heißt, dann habe ich ja eine ganz persönliche Beziehung zu Gott und ich bringe mein ureigenstes Anliegen, sage ich jetzt mal, Gott vor. Das muss ja kein Anliegen einer Gemeinschaft sein, die den Glauben auch trägt. Das ist, denke ich, eher ein eigener Inhalt des Gebetes. Vielleicht ist es auch ja, was Soziales im Gebet, wo eben für Frieden gebetet wird oder so, dass das einen anderen Inhalt hat dann häufig.
Sie weisen da tatsächlich auf eine Diskrepanz hin, denn also so wie der Vers klingt, wie ich auch schreie und flehe, das klingt ja nun wirklich nach einem sehr individuellen Gebet. Und der Midrasch transportiert eigentlich automatisch das Ganze in das offizielle Gemeindegebet, das eben ein festgelegter Text ist. Und das ist schon derselbe Text, also in seinem Kern. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Teile, die ein Einzelner nicht beten kann. Aber sozusagen die Gebetspflicht, die auch jeder Einzelne hat, dreimal am Tag zu beten, das ist ein fester Text. Und da geht es eigentlich eben gar nicht notwendigerweise darum, seine eigenen Probleme loszuwerden, sondern eben diesen festen Text zu beten, wobei dieser Text auch solch allgemeine Bitten hat, dass wenn man sozusagen die allgemeinen Formulierungen bittet, natürlich die Möglichkeit hat, sich da rein zu versetzen und zu überlegen, was bedeutet mir das gerade? Und natürlich, wer alleine betet, kann sich mehr Zeit nehmen und eventuell dann noch persönlich was hinzufügen. Aber das ist wirklich eigentlich die Diskrepanz, die es gibt, dass wir eine Verpflichtung zum Gebet haben, was ein fest formuliertes Gebet ist. Und es andererseits natürlich die individuellen Bittgebete gibt, die jeder beten kann, wie er will, wobei es da auch heute sehr üblich ist, dass Menschen eben, die in Not zu Gott beten, dass sie das nicht selber formulieren, sondern sich die passenden Psalmen aussuchen. Und da gibt es auch durchaus zumindest Angebote, welche Psalmen für welche Situationen passend sind. Und was nicht heißt, es ist verboten ist, individuelle Bittgebete zu machen, aber es ist auch eine Hilfestellung, die auch manchmal ist man ja auch so verzweifelt, dass man gar keine Worte mehr machen kann und es auch ein bisschen Worte geben wollen. Aber das ist in dem Sinne umfasst hier Gebet wirklich einen sehr weiten Bereich, wobei man eigentlich ehrlicherweise sagen muss, die Bibel kennt eigentlich dieses institutionalisierte Gebet noch gar nicht. Also vielleicht ein bisschen im Buch der Chronik, die Leviten, die Lieder singen bei den Opfern, aber ansonsten kennt die Bibel eigentlich nur spontane Gebete. Und es gibt auch bei den Rabbinen durchaus eine Diskussion, ob das dreimalige Pflichtgebet am Tag, das ein biblisches Gebot ist oder erst ein Gebot der Rabbinen, was nichts, keinen Unterschied macht, wie weit man darauf verpflichtet ist. Aber die Frage ist eben schon, kann man überhaupt an der Bibel festmachen, dass es eine Verpflichtung zu diesem spezifischen Gebet gibt? Herr Müller, Sie hatten sich vorhin noch gemeldet.
Ja, ich wollte an für sich nur was zu dem Wort Frevler sagen, was wir so in, ich sag mal, in Gottessprache so ein bisschen übernommen haben. Was meinen wir denn überhaupt mit einem Frevler? Weil wenn Gott von Frevlern spricht, meint er ja fast immer ja die Götzendiener. Ja,
Nicht
und wir meinen.
notwendigerweise, das ist vielleicht später, also hier im Kontext sicher nicht. Das ist dasselbe Wort, der Raschar, und dieser Frevler ist mit Sicherheit ein Jude, denn sonst würde er nicht Teil der Gebetsgemeinde sein. Also Das kann durchaus, also es kommt, Sie haben recht, es kommt wirklich häufig vor für Götzendiener und gerade eben auch für Nichtjuden. Aber das ist nicht notwendig so. Das kann
Ja, ich will damit
durch.
sagen, Frau Wittemar, dass also das Judentum an für sich gegen den, auch gegen den Begriff Sünder, ich sage mal diesen Generalausdruck, gegen den Sünder äußerst empfindlich ist. Das heißt also, wenn ein Jude ein sogenanntes Sündopfer darbringt, um seine Sünde gut zu machen, dann soll er immer auch ein Rauchopfer darbringen, damit die anderen nicht sehen, dass er gerade im Moment ist, ein Sündopfer zu feiern. Und das ist an für sich meiner Ansicht nach ein ganz feines Mitgefühl für den Sünder. Ja?
Ja, das gilt in der Tat auch grundsätzlich, zumindest wenn es sich um Sünden handelt, die gegen Gott und nicht gegen den Mitmenschen sind. Das geht eigentlich wirklich niemanden außer dem Sünder und Gott was an. Das müssen die anderen nicht wissen. Und das wird durchaus nicht als etwas Positives gesehen, wenn jemand sich jetzt öffentlich bekennen würde, ich habe den Schabbat entweiht oder so, sondern im Gegenteil. Was anderes ist es, wenn man dem Mitmenschen was angetan hat. Denn das ist ja was, was öffentlich wird und bei dem muss man sich dann auch entschuldigen. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich bitte jetzt Gott um Verzeihung. Das muss man dann schon zumindest mit der Person, die man geschädigt hat, auch ausmachen. Aber ja, es ist in der Tat dieses Gefühl da, dass es vielleicht irgendwo auch die Sünde noch schlimmer macht, wenn man sie auch noch groß darstellt und es besser ist, das etwas bedeckt zu halten. Herr Schobes.
Derjenige, der dieses Klagelied ausstößt, der ist ja, so wie ich das verstehe, auch alleine, denn es kommt kein anderer außer ihm und Gott vor. Insofern hat er ja eigentlich nur die Gelegenheit, allein zu beten.
Ja, da ist sicher was dran und ist vielleicht auch Teil seines Elends, dass er alleine dasteht und nicht mal diese Möglichkeit hat, eine Gemeinde zu haben, vielleicht auch darauf hinweist, eben wie weit sein Elend geht. Ja. Und natürlich ist überhaupt keine Frage, eben wenn man alleine ist und keine Gemeinde hat, ist es auf jeden Fall besser, ja alleine zu beten, als sich nicht zu sagen, weil keine Gemeinde da ist, lasse ich es ganz sein. Das ist völlig klar. Es gab es ja auch gerade in Deutschland, gab es ja vor der Shoah viele kleine Dorfgemeinden, die vielleicht gerade mal zu Rosh Hashanah und Yom Kippur einen Gemeindegottesdienst zusammengebracht haben. Und da war natürlich klar, dass man ansonsten ja beten sollte. Ja, dann kommen wir jetzt zur Abwechslung, muss man fast sagen, zu einem Text, der sich auch damit befasst, was trotz allen Elends die Hoffnung erhalten kann, zu den Versen 19 bis 21. Gedenke meiner Armut und meines Bedrücktseins, des Wermuts und des Gifts. Gedenke, ja gedenke, und meine Seele sinke über mich. Dies lasse ich in mein Herz zurückkehren, um dessen Willen hoffe ich. Gedenke meiner Armut und meines Bedrücktseins. Die Versammlung Israels sagt vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, gedenke des Erhallens meiner Stimme. Und jetzt wird dieses Wort statt Oni, was eben die Armut ist, in Inuin verändert, was von der Wurzel Antworten kommen kann. Und das ist eigentlich ein sehr spezieller Gebrauch, der in Bezug auf das goldene Kalb in Exodus 32 vorkommt. Also man kann sagen, Gedenke des Erhallens meiner Stimme, die ich hören ließ beim Götzendienst. Und meines Bedrücktseins im Merodi, aber auch hier wieder ein Wortspiel, dass ich mich gegen dich empört habe, Maradeti. Und der Leiden, dass du mich Wermut und Gift hast trinken lassen. Mögen die einen, also das, die Stimme erheben beim Götzendienst und die Rebellion, die Empörung gegen die anderen, die Leiden, die du mir bereitet hast, aufgehoben werden. Gedenke, ja gedenke. Ein Gleichnis von einem König, der in den Krieg zog. und seine Söhne waren mit ihm und ärgerten ihn. Am nächsten Tag zog der König allein aus, und seine Söhne waren nicht mit ihm. Da sagte der König, wären doch meine Söhne mit mir, selbst wenn sie mich ärgern. So ist der König der Heilige, gepriesen sei er. Seine Söhne, das ist Israel. Als Israel in den Krieg zog, zog der Heilige, gepriesen sei er, mit ihnen aus. Da sie ihn ärgerten, zog er nicht mehr mit ihnen aus. Und da Israel nicht mehr im Land war, sagte er, wäre doch Israel mit mir, selbst wenn sie mich ärgern. Wir haben dazu drei Verse. Wer wird mir in der Wüste einen Rastplatz geben? Wer wird mir mein Volk mit mir geben, wie am Anfang, als es in der Wüste war? Das ist die Tradition, die die Wüste eigentlich so als die Brautzeit sieht, in der Gott und Israel miteinander alleine waren und eigentlich alles in Ordnung war, was so natürlich auch nicht in der Tora ist. Und es steht geschrieben, Menschensohn, das Haus Israel sitzt auf seiner Erde und hat sie verunreinigt mit seiner Handlungsweise und seinen Taten. Und dieser Vers, gedenke, ja gedenke, und meine Seele sinke über mich. Rabbi Judan sagte, gedenke, ja gedenke. Ich weiß, dass du der Nationen der Welt gedenkst. Das heißt sozusagen gedenkst, um sie zu bestrafen, dass sie mir das Leiden zugefügt haben. Aber was soll ich tun und meine Seele sinke über mich? Das Sprichwort sagt, bevor der fette Klein, das heißt dünn wird, wird die Seele des Kleinen ausgehaucht. Also der Kleine kann im Prinzip nicht darauf warten, dass der fette dünn wird. Dies lasse ich in mein Herz zurückkehren. Um dessen Willen hoffe ich. Rabbi Abba Bar Kahana im Namen von Rabbi Yochanan sagte, ein Gleichnis, womit dies zu vergleichen ist. Mit einem König, der beabsichtigte, eine ehrenwerte Frau zu heiraten. Er eine Heiratsurkunde mit einer hohen Summe schrieb und zu ihr sagte, so und so viele Trauhimmel werde ich dir errichten, so und so viele Purpurgewänder werde ich dir geben. Er ging, bevor die Ehe geschlossen wurde, in ein Land jenseits des Meeres und hielt sich dort lange auf. Die Nachbarinnen der Frau kamen zu ihr, ärgerten sie und sagten zu ihr, der König hat dich verlassen und ist in ein Land jenseits des Meeres gegangen und wird nicht mehr zu dir zurückkehren. Und sie weinte und seufzte. Als sie in ihr Haus ging und ihre Heiratsurkunde herausholte und öffnete, in ihrer Heiratsurkunde las und sah, so und so viele Trauhimmel werde ich dir errichten, so und so viele Purpurgewänder werde ich dir geben, war sie sofort getröstet. Schließlich kam der König. Er sagte zu ihr, meine Tochter, ich bin erstaunt, wie du all diese Jahre auf mich gewartet hast. Sie sagte zu ihm, mein Herr König, wäre nicht die Heiratsurkunde mit der hohen Summe, die du mir geschrieben und gegeben hast, hätten meine Nachbarinnen mich bereits die Hoffnung verlieren lassen. So ärgern die Götzendiener Israel und sagen ihnen, euer Gott hat sein Antlitz vor euch verborgen und seine Gegenwart von euch weggeschafft. Er wird nicht mehr zu euch zurückkehren. Und sie weinen und seufzen. Wenn sie in die Synagogen und in die Lehrhäuser gehen und in der Tora lesen, und den Vers finden, und ich werde mich euch zuwenden und euch fruchtbar machen und meine Wohnstätte mitten unter euch geben und mitten unter euch umhergehen, sind sie getröstet. Morgen, wenn das Ende der Erlösung kommen wird, wird der Heilige, gepriesen sei er, zu Israel sagen, meine Kinder, ich bin erstaunt, wie ihr all diese Jahre auf mich gewartet habt. Und sie werden vor ihm sagen, Herr der Welt, wäre nicht deine Tora, die du uns gegeben hast, hätten die Nationen der Welt uns bereits die Hoffnung verlieren lassen. Dazu heißt es, dies lasse ich in mein Herz zurückkehren. Dies ist nichts anderes als die Tora, wie es heißt, und dies ist die Tora, die Mose den Kindern Israels vorgelegt hat. Und ebenso sagte David, wäre nicht deine Tora mein Vergnügen, wäre ich zugrunde gegangen in meinem Elend. Um dessen Willen hoffe ich, sprechen Sie die Einzigkeit seines Namens zweimal am Tag aus, eben beim Morgen- und Abendgebet, und sagen, Höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist einer. Ja, dazu Anmerkungen. Brigitte.
Ja, das ist so eine schöne Geschichte mit der Heiratsurkunde, die ja auch noch mal darauf verweist, dass eben die Schrift, das, was geschrieben steht, die unverbrüchliche Verbindung ist zu in diese Gottesbeziehung. Das ist natürlich die Tora, die damit gemeint ist, ne?
Ja, es ist hier sicher der Wunsch, die Wichtigkeit der Tora für die Beziehung zwischen Gott und Israel zu zeigen und auch irgendwo zu sagen, also selbst wenn Gott sich verbirgt und wir seine Gegenwart nicht wirklich wahrnehmen können, wir haben immerhin seine Tora, die hat er uns gegeben und hat uns dort auch Dinge verheißen. Ich bin gar nicht mehr so wichtig, ob die Verheißung für die Zukunft das Wichtigste ist, sondern überhaupt zu sagen, wir haben die Tora. Und das ist sicher in Zeiten, wo auch gerade christliche Theologie hat ja ganz stark diese Interpretation gehabt, nachdem die Juden den Tempel verloren haben und verstreut sind, ist doch eigentlich klar, dass Gott sie verlassen hat. Und da irgendwo aufzustehen und zu sagen, nein, wir haben immer noch die Tora und die hält uns irgendwo aufrecht, dass damit nicht alles zu Ende ist und dass wir letztlich ja noch weiter in Verbindung mit Gott stehen.
Ja. Darf ich noch kurz was anderes sagen?
Ja.
Hören alle anderen auch so einen pfeifenden Ton? Oder höre nur
Nein,
ich den?
ich nicht, nein. Ich habe
Okay.
früher auch keinen Ton.
Nee. Gut, dann liegt es irgendwo an irgendeiner Stelle hier bei mir.
Cool.
Ja, ich kann doch nicht den Gedanken verkneifen. Wenn es über die Tora geht, da steht doch auch einiges, was doch nicht so positiv ist, was mit Gewalt ist, oder die Geschichte von Korach zum Beispiel. Also kommt das noch zur Sprache in die Klagelieder oder?
Diese Texte eigentlich weniger. Und natürlich gibt es schwierige Texte in der Tora, mit denen haben wir uns ja wirklich auch schon sehr ausführlich beschäftigt.
Ja.
Aber ich glaube, hier geht es weniger um die Frage, was jetzt im Einzelnen in der Tora steht, sondern zu sagen, wir haben hier die Tora, die uns Gott gegeben hat, als das Zeugnis für unsere Beziehung zu ihm. Und auch wenn das vielleicht ein Text ist, der an manchen Stellen Schwierigkeiten machen kann, aber es ist die Urkunde unserer Beziehung zu Gott. Und das ist es, was sie wichtig macht. Und in diesem Kontext zumindest ist die Frage dann fast zweitrangig, welche problematischen Dinge da drin sind. Nicht an anderen Stellen haben sich die Rabbinen natürlich sehr damit auseinandergesetzt, aber ich denke, hier ist der wichtige Punkt, zu sagen, wir stehen nicht ohne alles da, obwohl Gott sich verborgen hat. Wir haben die Tora und die ist es, die uns weiter Hoffnung gibt.
Ja, ich könnte noch mehr darüber denken. Es macht mich nachdenklich.
Ja. Es ist ja wirklich so, diese Midrashim, die sind eben situationsbezogen, also sowohl auf die Verse als auch auf die Situation, aus der man herausspricht. Und da können natürlich auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Schwerpunkte darauf gelegt werden, wie man eben die Tora sieht. Anita.
Ja, mir fiel zu dem Bild, was die Frau Jünger eben sagte, noch ein, diese Gegenüberstellung oder dieses, ja, dieser Antijudaismus der Gegenüberstellung von Synagoge und Ekklesia, da ist es ja böserweise auch noch so, dass die Synagoge gleichzeitig auch, die Tafeln des Gesetzes und damit ein Teil, also das repräsentiert ja auch ein Stück der Tora, im Grunde genommen verliert. Also die hat sie ja dann unten in der Hand sozusagen und ist dabei, sie zu verlieren. Also das ist ja nochmal ne, blind und Gottesmord und auch nochmal die Schrift zu verlieren, das ist wirklich richtig böse, wenn man das nochmal sozusagen, also da trifft man wirklich das Judentum im Kern. Ich weiß nicht, ob das so deutlich und so klar war, aber es ist auf jeden Fall ziemlich böse einfach, ja. Fiel mir da gerade noch mal ein.
Ja, und dann würde ich sagen, es kommt auch nochmal dazu, dass dann ja auch die christliche Interpretation kommt, ja, die Tora ist doch eigentlich aufgehoben und durchaus auch eine gar nicht so wenig verbreitete Geringschätzung der Tora dann gekommen ist und sozusagen die Freude darüber, wir haben das alles nicht mehr, sondern sind frei von der Tora und hier auch dieses drauf bestehen. Also erstens, wir haben sie noch, sie gehört uns und niemandem anders und wir sehen sie auch durchaus als einen kostbaren Besitz und keineswegs als etwas an, das vorbei ist. Ich denke, das ist wirklich, also der Text ist sicher auch ohne diesen historischen Kontext zu verstehen, aber er ist sicher auf diesem Hintergrund und eben auch der Auseinandersetzung mit Christentum zustande gekommen, um sich zu sagen, die Tora können wir uns nicht nehmen und bei der bleiben wir. Herr Müller, Sie hatten sich
Ja,
gemeldet.
so dieser rückhaltlose Bezug auf die Tora, die hat natürlich auch ihre Schwächen, weil das ganze Leben des Volkes Israel ist ja nun mal ein Auf und Ab. Und dieses Ab, ja, diese Sinuskurve nach unten, die ist ja nun mal Abfall von Gott. Und wir können nicht sagen, dass zwar die Menschen abgefallen sind von Gott, haben aber die Tora absolut hochgehalten. Das würde sich ja widersprechen. Das heißt, in dem Moment haben sie die Tora ignoriert oder sogar abgelehnt. Bewusst oder unbewusst will ich mal offen lassen. Ja.
Ja, insofern kann man sicher auch sagen, dass der Midrasch idealisiert, indem er eben Israel dasteht, stellt als jemanden, der nicht die Tora hergeben wird und sich an ihr aufrechterhält. Wir haben natürlich endlos viele andere Midraschim, wo ja davon gesprochen wird, dass Israel die Tora verlassen hat und dass er auch bestraft wird. Aber hier tritt das wirklich in den Hintergrund, eben auch zu den Zwecken des Midrasch und vielleicht auch irgendwo, auch wenn wir natürlich einzelne Gebote immer wieder übertreten, aber wir wollen letztlich die Tora doch nicht aufgeben. Vielleicht steht das auch so ein bisschen dahinter. Frau Herritsch.
Also ich finde diesen Gedanken sehr schön, diese Wichtigkeit der Tora hervorzuheben und dass die Tora leitet und verbindet. Da sehe ich auch ganz viele Parallelen zur Bibel, zum Neuen Testament.
Frau Fricke.
Ich wollte auch noch zur Tora sagen, es ist ja so, dass die Tora handgeschrieben ist. Und zwar deswegen, weil nicht ein Wort verändert werden darf. Alle anderen Schriften, die ausgelegt sind, oder dürfen auch verändert werden. Man darf andere Worte benutzen, weiß ich, im Buch Esther oder so, aber nicht in der Tora. Die Tora ist auch heute noch handgeschrieben, habe ich in der Synagoge erfahren. Und wenn ein Fehler drin ist, muss die Rolle neu geschrieben werden. Also wenn einer sich verschreibt oder so, das darf einfach nicht sein. Und ich glaube, da kommt auch ein Stück weit die Ehre raus oder die Größe der Tora für die Juden. Also das fand ich sehr beeindruckend, dass es auch nicht gedruckt werden darf. Ja? Es darf nicht, da kann der Drucker einen Fehler machen mit Buchstaben. Und die Tora darf nur handgeschrieben werden. Also ist uns so gesagt worden bei einer Synagoge.
Ja, also es gibt gedruckte Tora-Ausgaben natürlich auch inzwischen und auch mit der Punktierung, die der ursprüngliche Text ja nicht hat. Aber die können nicht im Gottesdienst benutzt werden. Das ist der Unterschied. Also die Tora-Rolle, die beim Gemeindegebet benutzt wird, die muss handgeschrieben sein und darf eben auch keinen Fehler haben. Und man kann schon hängt davon ab, wie schwerwiegend der Fehler ist. Man kann das schon reparieren, aber man muss es dann auch. Man muss nicht notwendigerweise die ganze Rolle neu schreiben. Aber es muss dann auch gemacht werden. Und wenn es, das ist mir einmal mal passiert, also als ich in der Synagoge war, wo während der Torahlesung der Leser merkte, da ist ein Fehler drin. Und wir mussten aufhören. Und zum Glück hatte jemand eine Privat-Torah-Rolle in seiner Wohnung nahe bei und konnte also eine zweite Torah-Rolle bringen. Aber in dem Moment, wo man einen Fehler in einer Torah-Rolle gefunden hat, kann man die nicht weiter benutzen. Sie muss dann erst eben korrigiert werden. Schlimmstenfalls müsste man dann sogar wirklich ganz aufhören zu lesen, wenn man keine zweite Rolle hat, die man als Ersatz nehmen kann.
Aber es zeigt eben, dass es wichtiger ist vielleicht als die Bücher des Tanach
Ja, auf
verfügen.
jeden Fall. Das, meine, etwas ähnlich ist noch die Esther-Rolle, die muss auch handgeschrieben, handgeschriebenes Exemplar sein, das an Purim
Ah
gelesen
ja.
wird. Aber abgesehen davon ist das sonst nicht der Fall. Die anderen Rollen und die Prophetenlesungen, die kann man auch aus einem gedruckten Exemplar vorlesen, auch im Gemeindegottesdienst.
Ja, danke.
Herr Müller?
Die Tora wurde aber verändert im Nachhinein, und zwar nicht nur durch die Punktuierung und so weiter, sondern wir haben einwandfrei Buchstaben, die nachträglich zum Beispiel hoch und klein gesetzt worden sind oder groß geschrieben, waren vorher normal geschrieben und so weiter. Es sind Änderungen nachträglich, die auch ihren, ich sag mal, ihren Sinn haben, hoffentlich, wobei dieser Sinn also nicht so zutage tritt. Ich will nur ein Beispiel sagen. In Genesis 2,4 steht das schöne Wort Behibaram. Da ist also das He ist hoch und klein geschrieben. Oder in Vayikra, dem, was ist das, dritte oder vierte Buch Moses, ist bei Vayikra der letzte Buchstabe, das Alpha, ist klein und hoch geschrieben. Ja, und eine richtige Erklärung, also ich habe die Frage schon oft gestellt. Man weiß nicht so richtig warum, aber es ist geschehen.
Ja, also es gibt eine recht begrenzte Zahl von solchen Fällen. Ich schätze mal,
Ja,
nicht
das
mehr als
Nun
fünf,
auch noch
maximal
irgendwo.
10. Und dann gibt es auch noch die Fälle, der Unterschied zwischen dem, was geschrieben ist und dem, was man lesen muss. Das sind nicht allzu viele, wo es dann eben in den gedruckten Ausgaben sozusagen eine Korrektur der Schriftversion gibt. Und das lässt natürlich darauf schließen, dass das irgendwann mal anders war. Und wir wissen ja auch heute, dass wenn man die Rollen in Qumran gefunden hat, weiß man, dass es durchaus eine Zeit gegeben hat, wo es wohl unterschiedliche Versionen gegeben hat. Wobei, was die Tora angeht, im Vergleich zu den anderen biblischen Texten, sind die Unterschiede geringer. Und auch die griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat teilweise Abweichungen, die man fast nur erklären kann in der Annahme, dass es eine andere Tradition als die, die wir in der hebräischen Tora haben, gibt. Aber zumindest im rabbinischen Judentum sind halt diese Dinge irgendwann eben festgeschrieben worden. Also das ist jetzt so und man kann da heute nichts weiteres mehr hinzufügen. Also das ist etwas, und die Frage auch, eben warum bestimmte Buchstaben klein geschrieben sind oder groß. Und es gibt ja auch einige Worte, die in der Torahrolle mit Punkten über ihnen geschrieben wird. Zu all denen gibt es natürlich dann schon Versuche, eine Auslegung zu finden. Nicht, dass man damit eine
Ja,
wissenschaftliche Erklärung hat, wie das
ja.
zustande gekommen ist, aber man setzt sich damit auseinander, dass das einen Grund haben muss und findet meist eben eher homiletische Erklärungen dafür. Aber das ist etwas, was halt zu irgendeinem Zeitpunkt in der talmudischen Zeit sind das halt die Dinge, die sich eingebürgert haben, und danach kann man nichts mehr zufügen. Also in dem Sinne bleibt es ja, nachdem diese Änderungen da waren, ist es dann fest. Danach kann man daran nichts mehr ändern.
Ich weiß also,
Herr
eine
Pfau.
Erklärung ist zum Beispiel bei diesem Vayikra. Da wird also in einem Midrasch erklärt, dass das bedeuten soll, dass der Moses also ein überaus demütiger Mensch war. Es ist
Das ist
schwer, da
eben so
eine
ein
Verbindung,
klassisches Beispiel für eine
schwer,
homiletische
ja, da eine
Aussage.
Verbindung herzustellen, aber es ist eine Erklärung.
Nein, ich bin auch durchaus dafür, solche Auslegungen zu finden und ihnen einen Sinn zu geben, wenn man den wirklichen Sinn nicht weiß.
Ja.
Frau Krüger-Dohm.
Ich denke, dass in den beiden Darstellungen sowohl von diesem Mann, der die Kleidung da ihr zuspricht, als auch Gott, der die Tora gibt, dass das Ausdruck der Beziehung jeweils darstellen soll. Und dass das etwas ist, was dem Menschen in jedem Fall ein Beleg sein soll für das, was ihn bindet und wo er sich dran festhalten kann. Und ich glaube, das ist das Wesentliche von diesen beiden Geschichten, sowohl von der Heiratsurkunde als auch von der Tora.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Und ja, eben wirklich vor dem Hintergrund, wir haben so viel verloren, den Tempel verloren, wir sind so im Elend, aber wir haben noch etwas, das sagt die Beziehung. Und wir sind von Gott, ja, auch, haben wir ja schon gehört, er hat unsere Pfeile auf uns gerichtet, alle möglichen furchtbaren Dinge. Aber es ist nicht das Ende. Es ist noch eine Beziehung da und dafür ist die Tora irgendwo auch das Unterpfand, das nicht verloren geht. Ja.
Natürlich, denn die ist ja gegeben, weil Gott die Menschen kennt und weiß, dass sie eben Hilfe brauchen, um ihm nahe sein zu können. Und er braucht diese Hilfestellung mit Geboten und Empfehlungen zum Leben.
Ja, und sicher irgendwo auch das Vertrauen, also trotz allem, was passieren kann, es wird nie völlig aus sein.
Ja. Also es ist im Grunde ein Beleg für die Liebe in die beiden Fällen, sowohl
Ja.
von dem Ehemann, der lange Zeit nicht da ist, als auch von Gott, der manchmal für uns nicht fassbar ist.
Ja. Herr Schobes.
Ist okay, ich lasse es sein.
Okay. Ja, der nächste Midrasch geht schon wieder auch auf die Schwere der Situation ein. Und das war auch gerade das, was Herr Schobes vorhin ja gesagt hatte. Es geht wirklich um jemanden, der allein ist und wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit hat, mit anderen zu beten, wie es eben in Vers 28 bis 30 heißt. Er sitze einsam und schweige, denn er erlegte es ihm auf. Er gebe in Staub seinen Mund, vielleicht gibt es Hoffnung. Er gebe den, der ihn schlägt, seine Wange, werde satt an Schmach. Er sitze einsam und schweige. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, der Heilige, gepriesen sei er, rief die Dienstengel und sagte zu ihnen, ein König von Fleisch und Blut, der trauert. Was tut er? Sie sagten zu ihm, er legt schwarze Gewänder an und bedeckt sein Haupt mit einem Sack. Er sagte, auch ich werde dies tun, wie geschrieben steht. Ich werde den Himmel mit Finsternis bekleiden und ihm einen Sack als Bedeckung anlegen. Und weiter fragte er sie, ein König von Fleisch und Blut, der trauert, was tut er? Sie sagten zu ihm, er löscht die Laternen. Er sagte zu ihnen, auch ich werde dies tun. Wie geschrieben steht, die Sonne und der Mond werden finster und die Sterne sammeln ihren Schein ein. Und weiter fragte er sie, ein König von Fleisch und Blut, der trauert, was tut er? Sie sagten zu ihm, er geht barfuß. Er sagte zu ihnen, auch ich werde dies tun, wie geschrieben steht, der Ewige, sein Weg ist in Wirbelwind und Sturm, Wolke und Staub sind seine Füße. Und weiter fragte er sie, ein König von Fleisch und Blut, der trauert, was tut er? Sie sagten zu ihm, er sitzt und schweigt. Er sagte zu ihnen, auch ich werde dies tun, wie geschrieben steht. Er sitze einsam und schweige, denn er erlegte es ihm auf. Er gebe in Staub seinen Mund, vielleicht gibt es Hoffnung. Er gebe dem, der ihn schlägt, seine Wange, werde satt an Schmach. Rabbi, Rabbi Yehuda Hanassi, der Redaktor der Mischna, hatte sich die Bibel zurechtgelegt und gelesen. Und als er zu folgenden Versen kam, weinte er. Und Samuel sagte zu Saul: Warum hast du mich erregt, mich heraufzuholen? Die Szene bei der Totenbeschwörerin, als Saul ja schon erfahren hat, dass Gott ihm nicht mehr antwortet, Samuel aus der Unterwelt heraufholen lässt. Und es steht geschrieben: Und siehe, der die Berge gebildet und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen sagt, worüber er nachsinnt. Selbst belanglose Dinge werden dem Menschen in sein Heft geschrieben. Und wer schreibt sie? Der die Morgenröte zur Finsternis macht. Such den Ewigen, alle Demütigen der Erde. Und es steht geschrieben: Hasst das Böse und liebt das Gute. Warum? Denn jedes Tun bringt Gott vor Gericht. Und dieser Vers: Er gebe in Staub seinen Mund, vielleicht gibt es Hoffnung. Und es steht geschrieben: Er gebe dem, der ihn schlägt, seine Wange, werde satt an Schmach. Also hier wird dieser Vers mitgezählt mit Versen, die zum Weinen bringen, weil vielleicht ihre Hoffnungslosigkeit so erschreckend ist. Oder die Macht Gottes, die dahinter steht, da kann man bei jedem Vers nochmal neu diskutieren, sozusagen, was das Schlimme an jedem einzelnen Vers ist. Ja, Anmerkungen dazu. Herr Schobes, ist Ihre Hand noch stehen geblieben oder melden Sie sich neu? Ist jetzt runter. Okay.
Entschuldigung,
Kein
warum?
Problem. Herr Müller.
Ja, ganz verstehe ich das nicht, wenn denn hier steht, denn jedes Tun bringt Gott vor Gericht. Ist Gott hier Subjekt oder Objekt?
Subjekt. Ja, jetzt merke ich,
Subjekt.
dass man es auch umgekehrt verstehen könnte.
Ach so,
Nein,
alles
nein, das
klar.
ist der typische Pessimismus, Kohelets könnte man sagen, oder auch hier die Ermahnung: Überleg dir bei allem, was du tust, denn Gott wird dich dafür vor Gericht sehen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. So, es soll hier als Motivierung gegeben werden für den Vers aus Amos, wo es heißt: Hasst das Böse und liebt das Gute. Man könnte ja fragen, was habe ich davon? Und hier eben zu sagen, wenn du das Böse nicht hast, bekommst du Probleme mit Gott, denn er wird dich vor Gericht sehen. Das ist, denke ich, hier in der Kombination der beiden Verse gedacht. Also der erste Teil, also der erste Vers, wird ja eigentlich völlig uminterpretiert. Dieses "Er sitze einsam und schweige" geht ja eigentlich auf den Klagenden. Und hier wird es interessanterweise auf Gott als Trauernden interpretiert. Das waren ja auch ähnlich wie Midrashim, die wir bei der Eröffnung, ich glaube auch im ersten Kapitel hatten, wo man sieht, einerseits hat Gott die Zerstörung gebracht, aber dann trauert er auch selber über das, was passiert ist. Und hier ist ja auch direkt am Anfang: Wie sitzt einsam da die Stadt? Auch da wurde ja bei einigen Midrashim gesagt, Gott ist damit gemeint, dass er jetzt einsam ist, weil er seinen Tempel und seine Gegenwart unter den Menschen verloren hat. Ja, das nächste ist ein Beispiel, das eigentlich etwas anders ist als die meisten Texte, die ich bisher ausgewählt habe, wo durchaus auch eine Kritik kommt, dass man auch zu viel jammern kann. Wer ist dieser, der sagte, und es sei, und der Herr hat es nicht befohlen? Aus dem Mund des Höchsten sind nicht herausgekommen die bösen Dinge und das Gute. Was beschwert sich ein Mensch, der lebt, ein Mann über seine Sünden? Wer ist dieser, der sagte, und es sei, und der Herr hat es nicht befohlen? Wer hat befohlen? Haman hat befohlen, wir kommen wieder ins Estherbuch. Und der Heilige, gepriesen sei er, hat nicht befohlen. Haman befahl, zu vernichten, zu töten, zugrunde zu richten. Und der Heilige, gepriesen sei er, befahl es nicht. sondern zurückkehrte zu ihm sein böses Planen. Aus dem Mund des Höchsten sind nicht herausgekommen die bösen Dinge und das Gute. Rabbi Elazar sagte, von dem Augenblick an, als der Heilige gepriesen sei, er sagte, siehe, ich habe heute vor dich gegeben, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, gab es kein Gutes für den, der das Böse tut, und kein Böses für den, der Gutes tut, sondern Gutes für den, der Gutes tut, und Böses für den, der Böses tut. Wie du sagst, möge der Ewige dem, der Böses tut, gemäß seines Bösen heimzahlen. Was beschwert sich ein Mensch, der lebt? Es ist ihm genug, dass er lebt. Rabbi Levi sagte, der Heilige gepriesen sei, er sagte, deine Lebenskraft liegt in meiner Hand und du lebst. Und du beschwerst dich? Rabbi Huna sagte, er stehe wie ein Held. Das ist der Gibor mit denselben Konsonanten wie das Wort Mann, Gever, also von daher etwas umgedeutet. Er stehe wie ein Held und bekenne seine Sünden und beschwere sich nicht. Rabbi Berechia sagte, was beschwert er sich über den Lebenden? Hier wird das Wort Chai, Leben, auf Gott bezogen, den Lebenden der Welt. Wenn er sich beschweren will, ein Mann über seine Sünden. Rabbi sagt, Leute des Grolls sind sie. Der erste Mensch, nach all dem Preisenswerten, das ich mit ihm tat, grollte er vor mir und sagte, die Frau, die du mir mitgegeben hast, hat mir von dem Baum gegeben und ich habe gegessen. Ebenso Jakob, ich bin damit beschäftigt, seinen Sohn zum König über Ägypten zu machen. Und er grollt und sagt, mein Weg ist vor dem Ewigen verborgen. Ebenso seine Kinder. Ich bin damit beschäftigt, ihnen leichtes Brot auszuwählen, eben das Manna, damit auch nicht einer von ihnen von Magenblähungen und Durchfall erfasst wird. Und sie grollen vor mir und sagen, unsere Seele ist des elenden Brotes überdrüssig. Und auch Zion ist so. Und Zion sagte, der Ewige hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Ja, dazu Anmerkungen. Ja, mein Eindruck ist schon, dass das zumindest im Midrasch der Klagelieder relativ als Ausnahme dasteht, so ganz klar zu sagen, was beschwert ihr euch dauernd? Und eigentlich sollte der Mensch sich damit zufrieden geben, dass er überhaupt lebt und nicht noch mal, wer weiß, was anderen Forderungen kommen. Aber es zeigt eben auch, wie vielfältig die Antworten auf die Klage sind und der Umgang mit der Klage. Herr Schobes.
Irgendwie ist der Ton in diesen Versen doch ein ganz anderer als in den Beschwerdeversen zuvor.
Ja. Also der Midrasch ist zu den Klageliedern ist wirklich nicht aus einem Guss und da kommen durchaus unterschiedliche Ansichten. Ja, das zeigt eben auch die Vielfalt, wie er mit diesen Dingen umgehen kann. Das ist ja auch nicht ein Verfasser.
Ja, aber ich,
ja.
Aber ich meine, auch in dem Text, der in dem Klagelied selbst ist, also der beschwert sich dermaßen, der Klagende, und dann kommen ihm hier diese Gedanken. Also ich finde, es ist ein anderer Tonfall auch für den Klagenden.
Ja. Was die Midraschim ja durchaus auch tun, wenn manchmal geht dann schon der Wunsch, eine Aussage zu machen, geht manchmal über den Wortsinn des Bibeltextes hinaus und kann auch durchaus im Gegensatz dazu stehen. Ja. Midraschim sind kein Versuch, möglichst genau den Wortsinn des Textes zu eruieren. Das machen andere Ausleger, die sich damit befasst haben, aber der Midrasch ist da wesentlich freier und kann sich ziemlich viel erlauben. Und man muss auch nicht alles mögen. Man kann auch durchaus sagen, der Midrasch gefällt mir nicht. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal die Frage mit dem Gebet, das nicht erhört wird. Hier kommt dann nochmal das zum zweiten Mal, weil nämlich auch hier noch ein weiterer Vers ist, der darauf eingeht. Beschirmt hast du dich im Zorn und uns verfolgt. Also beschirmt im Sinne sich abschirmen vielleicht. Getötet hast du und kein Mitleid gehabt. Beschirmt hast du dich in der Wolke, dass das Gebet nicht hindurchgehe. Beschirmt hast du dich im Zorn und uns verfolgt. Getötet hast du und kein Mitleid gehabt. Beschirmt hast du dich in der Wolke. Rabbi Chelbo fragte Rabbi Shmuel bar Nachman. Er sagte zu ihm: Da ich von dir gehört habe, dass du dich auf homiletische Auslegung verstehst, was ist dies, das geschrieben steht: Beschirmt hast du dich in der Wolke, dass das Gebet nicht hindurchgehe? Da steht sich also: Wie kann das sein, dass Gott dafür sorgt, dass ein Gebet nicht durchgeht? Er sagte zu ihm: Das Gebet lässt sich mit einem Ritualbad vergleichen und die Umkehr mit dem Meer. Wie dieses Ritualbad manchmal geöffnet und manchmal verschlossen ist, so sind die Tore des Gebets manchmal verschlossen und manchmal geöffnet. Aber dieses Meer ist immer geöffnet und so sind die Tore der Umkehr immer geöffnet. Rav Anan sagte: Auch die Tore des Gebets werden nie verschlossen. Wie geschrieben steht, wie der Ewige unser Gott bei all unserem Rufen zu ihm. Und Rufen ist nichts anderes als Beten, wie es heißt. Und es wird sein, noch bevor sie rufen, werde ich antworten. Rabbi Yossi Bachalafta sagte: Zeiten gibt es für das Gebet. Denn so sagte David vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, in der Stunde, in der ich vor dir bete, möge mein Gebet auf eine Stunde des Wohlgefallens fallen. Wie geschrieben steht: Und ich bin dir Gebet, Ewiger, in der Zeit des Wohlgefallens. Rabbi Akiva stand da und wurde vom Turnus Rufus verurteilt, also zum Tode verurteilt durch ein furchtbares Martyrium. Und dort stand Joshua Hagarsi, sein vertrauter Schüler, im Gebet mit ihm. Es kam eine Wolke herab und umgab sie. Er, Joshua, sagte: Mir scheint, dass die Wolke nur herabkam und uns umgab, damit das Gebet meines Meisters nicht gehört werde. Wie geschrieben steht: Beschirmt hast du dich in der Wolke, dass das Gebet nicht hindurchgehe. Man hätte ja vielleicht meinen müssen, dass Rabbi Akiva, der große Gelehrte, wenn er betet, was hier natürlich auch angenommen wird, dass ihm das Martyrium erspart wird, wie kann es sein, dass Gott das Gebet nicht erhört hat und es offensichtlich nicht mal durchgelassen hat? Ja, dazu Anmerkungen. Ich denke, wir haben hier auch wieder, wie vorher in dem Text über das Gemeindegebet. Ja, Brigitte?
Brigitte? Ja, also es ist auf der einen Seite ja sehr realistisch, weil das die Erfahrung ist, die Menschen machen, dass die Gebete eben nicht durchdringen, obwohl das für das Verständnis, das wir eigentlich von Gott haben, wiederum sehr ungewöhnlich ist, weil wir ja eigentlich glauben, dass das Ohr immer offen ist und dass man sich immer dorthin wenden kann.
Und der biblische Text sagt uns, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist und ja, hat sogar irgendwo die skandalöse Aussage, dass Gott selber dafür sorgt, eben seine Wolke bringt, die verhindert, dass das Gebet durchkommt. Herr Schobes, haben Sie sich gemeldet? Ja, Herr Schobes? Nein, war offensichtlich nicht. Ja, ich denke, es ist sowohl also eben mit diesem provozierenden Vers umzugehen, als auch mit der Realität, dass wir natürlich alle wissen, dass nicht jedes Gebet erhört wird und man damit leben muss, auch irgendwie. Herr Müller.
Ja, jedes Gebet muss nicht erhört werden. Ich glaube, da regen wir uns auch nicht drüber auf. Aber wenn hier steht, in der Zeit des Wohlgefallens, da spricht so eine Launigkeit heraus. Ja? Ich gehe, gucke mal durch das Schlüsselloch, ob der Chef gut gelaunt ist, und dann gehe ich rein. Und wenn nicht, haue ich ganz schnell ab. Also,
Ja, oder vielleicht gibt es offizielle Stunden des Wohlgefallens, dass man weiß, wann die
ja,
sind.
weiß.
Aber ja, das ist wirklich die Frage her, woher weiß man eben, wann diese Zeit da ist? Was sehr üblich ist beim letzten Gebet des Yom Kippur, das ist immer schon, also wenn schon die Sonne untergegangen ist, das Ne'ilah-Gebet, was eben auch Ne'ilah, das ist das Verschließen, Versiegeln. Da heißt es auch nochmal, jetzt stehen die Tore des Gebetes noch offen. Und sozusagen jetzt gegen Ende, wer noch nicht umgekehrt ist und noch nicht genug gebetet hat, sozusagen, das ist noch die letzte Gelegenheit. Und da geht man wirklich davon aus, dass während dieses Ganzen, darum bleibt auch der Toraschrein dann während des ganzen Gebetes noch geöffnet, wenn man davon ausgeht, dass das wirklich eine Stunde des Wohlgefallens ist, wo die Gebete durchkommen. Frau Krüger-Dohm?
Ja, mir kam noch der Gedanke, ist das nicht möglicherweise eine Annahme der Menschen nur, dass Gott einfach nicht hinhört? Kann es nicht sein, dass Gott uns manchmal auch schützt vor den Anwürfen, die wir machen, oder uns schützt vor dem, was wir erbeten, weil es vielleicht töricht ist? Und dass darin sein Schirm besteht, dass er uns einfach nur schützen will für dem, was wir da vorbringen. Und dass das nur eine Vorstellung ist von uns, die wir so werten, er hört einfach manchmal nicht her, hin.
Ich denke sicher, das sind alles menschliche Versuche zu erklären. Ich glaube an Gott, ich bete zu ihm und wieso bekomme ich das nicht, wofür ich bete? Und vielleicht eben noch schlimmer, wenn das für ein ganzes Kollektiv gilt, dass sie das komplett in die Vernichtung gebracht. Und das sind eben, gerade weil Gott da keine eindeutige Antwort drauf gibt, sind das Versuche, damit klarzukommen. Und durchaus auch in der jüdischen Tradition ist schon auch eine der wichtigen Antworten zu sagen, vielleicht weiß Gott besser, was gut für uns ist und er hört auch deswegen manche Gebete nicht, was natürlich schwierig sein kann. Man kann solche Erklärungen auch missbrauchen und sich sozusagen an alles bieten lassen. Aber natürlich ist der Gedanke da, man kann auch etwas nicht Sinnvolles beten. Und es gibt tatsächlich zum Beispiel bei dem Gebet, das am Schabbat vor jedem Neumond gesprochen wird, da kommen alle möglichen, auch schon eher allgemeine Bitten für Segen, für Frieden, für guten Verdienst. Und am Ende heißt es, und erfülle unsere Bitten zum Guten.
Ja,
Und ich
ja.
denke, da steht auch so ein bisschen der Gedanke her,
Ja, wer
wir
weiß.
können vielleicht nicht unbedingt die Konsequenzen jeder Bitte sehen. Also verstehe unsere Bitte so, dass sie uns zum Guten hin erfüllt
Ja,
wird.
ja,
Das
ja.
geht so ein bisschen auch in die Richtung, denke ich. Ja, und zum Abschluss kommt natürlich auch etwas, was auch in der Bibel häufig zusammengeht, die Hoffnung, dass dieses ganze Leiden irgendwann ein Ende haben wird, die sich auch mit dem Wunsch an Vergeltung derer, die das Leiden, also der Menschen in dem Fall gebracht haben, es werden also die Babylonier, die Edomiter etc., zum Ausdruck bringen. So heißt es dann nämlich im Abschlussvers des Kapitels: Verfolge sie im Zorn und vernichte sie unter dem Himmel des Ewigen. Jeremia sagte, verfolge sie im Zorn und vernichte sie. Und Mose sagte, auslöschen, ja auslöschen werde ich die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel. Wir sehen schon, wir kommen von Amalek nicht los. Er kommt immer wieder. Der Grund, warum es hier kommt, ist eben wohl die Formulierung in beiden Versen unter dem Himmel, die ansonsten auch nicht so häufig ist. Schmuel sagte, Amalek nach seiner wörtlichen Bedeutung, Erinnerung, das ist Haman, der also als Nachkomme Amaleks gilt. Auslöschen in dieser Welt, ja auslöschen für die kommende Welt. Eben die Frage zu lösen, warum wird das Verb wiederholt? Unter dem Himmel für ihn und jene ganze Generation bis zum Ende aller Generationen. Rabbi Joshua sagte, dass es keinen Enkel und Urenkel Amaleks unter dem Himmel gebe. Dass man nicht sagen werde, dieser Baum gehört Amalek, dieses Kamel gehört Amalek, dieses Mutterschaf gehört Amalek. Rabbi Eliezer sagt, der Herr Israel unter den Enden des Himmels verloren gehen lassen wollte, sagte Mose vor dem Heiligen, gepriesen sei er, dieser Frevler kommt, um Israel unter deinen Flügeln verloren gehen zu lassen. Wer wird dann in der Torarolle, die du ihnen gegeben hast, lesen? Ist auch so ein bisschen ein Wink an Gott, du kannst dir das nicht leisten, denn wer wird da deine Tora noch haben wollen und sie benutzen? Eine andere Auslegung, der ja Israel verloren gehen lassen wollte, die sich künftig von einem Ende der Erde bis zum anderen verteilen werden, wie es heißt, und der Ewige wird dich verstreuen unter allen Völkern, vom Ende der Erde bis zum Ende der Erde. Rabbi Eliezer sagte, wann wird der Name dieser von der Erde verloren gehen und der Sternendienst und seine Diener aus der Welt ausgerissen werden und der Heilige, gepriesen sei er, einzig in der Welt sein, wie es heißt, und der Ewige wird König sein über die ganze Erde. An diesem Tag wird der Ewige einer sein und sein Name einer sein. In der Stunde, in der du sie im Zorn verfolgst und sie unter dem Himmel des Ewigen vernichtest. Rabbi Nathan sagte, Haman kam nur, um die Erinnerung Israels zu bewahren. Wie geschrieben steht, und diese Purimtage werden unter den Juden nicht vorübergehen und die Erinnerung an sie wird unter ihren Nachkommen nicht aufhören. Und damit endet der Midrasch zum dritten Kapitel. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Fichtbauer.
Ja, ich würde eingehen, wenn Sie. Moment, wo ist es? Moment. Wann wird der Name dieser von der Erde verloren gehen? Also der Juden, ja, von der Erde verloren gehen.
Nein, nein, hier geht es jetzt um die Feinde, um die Sternendiener.
Ach so, und die Sternendiener. Oh, das habe ich missverstanden.
Ja, das ist oft ein Problem bei diesen Midrasch-Texten, wo man sehr genau hingucken muss, wer gemeint ist. Nein, hier ist ja eben gerade sozusagen, das ist die Erwartung, eine Form, die Hoffnung auf Erlösung auszusprechen. Ja, wann werden denn unsere Unterdrücker endlich untergehen? Das ist der Gedanke
Ja,
dahinter.
und es ist aber der Name von der Erde verloren gehen. Also denn nicht nur sie selbst, sondern auch die Erinnerung an sie.
Ja.
So, und Ja, jetzt eine sehr merkwürdige, vielleicht von, ja, etwas aus dem Kontext gerissene Anmerkung. Ich störe mich enorm daran, an dem an dem Monument in Berlin. Natürlich, jemand hat das als Monument unserer Schande bezeichnet. Das ist auch eine Schande, aber nicht wie der Höcke das gemeint hat, sondern die Nazis wollten, dass alle Namen Juden aus der Erinnerung der Menschheit gelöscht wurden. Nicht nur sie selbst, sondern auch die Namen. Und jetzt hat man in Berlin ein Denkmal errichtet, auf dem gar keine Namen stehen. Das sind nur Betonklötze, namenlos. Und ich finde, das ist eine Schande. In Yad Vashem wird an die Namen erinnert. Denn in dem Augenblick, wo die Namen weg sind, ist alles weg. Und es ist für mich eine Schande, ein solches Denkmal in Berlin. Das ist eigentlich das, was die Nazis gewollt haben, nur auf eine andere Art und Weise. Und ich wundere mich, dass sich viele nicht gegen dieses Denkmal des namenlosen Vergessens gewehrt haben. Nur Betonklötze. Natürlich ein Monument, es ist monumental, es erschlägt einen, aber die Namen sind weg. Und ich kenne Denkmäler, zum Beispiel in Washington und New York, wo erinnert wird an die Namen derjenigen, die im Koreakrieg gefallen sind, an die Namen derjenigen, die im Vietnamkrieg gefallen sind. Und da gehen die Angehörigen hin und stellen sich dann auf ein Leiterchen, weil sie auf einer Mauer oben den Namen ihrer getöteten Liebsten finden. Und es geht also wirklich um die Auslöschung des Namens.
Sehr klug.
Ich wollte mal, eine vertragte Angelegenheit ist, über die man überhaupt nicht nachgedacht hat. Es ist empörend, finde ich. Ja.
Ja, also ich muss sagen, mir ist die Diskussion über dieses Denkmal in Berlin nicht bekannt, von daher kann ich dazu nichts sagen. Aber Sie haben ja gerade auf Yad Vashem die Shoah-Gedenkstätte in Jerusalem hingewiesen, deren Name ja bedeutet Denkmal und Name. Shem ist ja der Name, und eine der Aufgaben, die sich Yad Vashem ja auch wirklich gesetzt hat, ist wirklich, so weit wie möglich die Namen der Ermordeten herauszufinden. Da gab es auch vor einigen Jahren noch mal ein großes Projekt, das noch mehr voranzutreiben, und am
Also
Ende des
das ist
Museums von
wirklich ganz
Yad
wichtig.
Vashem.
Ja, jetzt aber noch mal eine kleine, sehr, also von meiner Seite sehr persönliche Sache. Ich war im Sommer auf einem Soldatenfriedhof in Budapest. Mein Vater ist bei Budapest als Soldat gefallen. Und es war tröstlich für mich, so tröstlich, seinen Namen da mit seinem Geburtsdatum und seinem Sterbedatum auf einer Stele zu finden. Nur seinen Namen. Aber man kann sich das gar nicht, wenn man das selbst nicht erlebt hat, vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber für mich war das sehr tröstlich. Und ja, Yad Vashem ist auch tröstlich. Aber in Berlin, das ist monströs. Es ist gedankenlos.
Ja, ich glaube, es sind wirklich ansonsten die Militärfriedhöfe bzw. Gedenksteine für Gefallene. Das gibt es natürlich in Israel auch viel, auch an Orten, wo Kämpfe waren, wo die Namen der Gefallenen aufgeschrieben werden. Auch jetzt bei dem Massaker vom 7. Oktober, die Stelle, wo die Party war, wo so viele ermordet worden sind, da hat man inzwischen ja auch so kleine Stäbe mit Namen und Bildern der Ermordeten aufgestellt. Das ist noch etwas provisorisch, aber es ist schon klar, dass da eben auch die einzelnen Namen da sein sollen. Ja, diese Bedeutung des Namens ist sicher auch verwurzelt eben in den biblischen Versen, die wir gerade gesehen haben. Ja, ich sehe, wir sind so gegen Ende unserer Zeit. Dann denke ich, wir lassen uns den Text von Kermani für nächstes Mal. Der bezieht sich zwar hauptsächlich auf das dritte Kapitel der Klagelieder, aber ist sicher dann auch gut als Einleitung für die nächste Sitzung zum vierten und fünften Kapitel. Wäre schade, wenn wir den jetzt so ganz schnell runterlesen würden. Ich glaube, da haben wir mehr von, wenn wir uns das fürs nächste Mal aufsparen. Ja, und ich muss mal vorwarnen, wahrscheinlich wird es wieder im letzten Augenblick kommen, denn am Sonntag ist Pessach. Am Sonntag kann ich nichts machen.
Nichts
Und die Chance, dass ich inmitten der Pessach-Vorbereitung den Text fertig bekomme, ist tatsächlich sehr groß. Und von daher wird wahrscheinlich das Bild wieder erst am Montag kommen. Und danach mit dem Buch Ruth wird es hoffentlich wieder klappen, dass es früher kommt. Bis nächste Woche dann.
Okay.
Okay.